Willkommen bei White Chalk, der Podcast, in dem Basketball auf Gesundheit trifft. Let's talk ball, health and everything in between.
2, 1,
let's go.
Let's go. Good morning, right here with Max Lang at White Chalk Podcast. What's good?
Was geht ab, Alex? Alles fit bei dir?
Alles fit.
Ja?
Richtig schön früh.
Richtig schön früh, ja, stimmt.
Und wir sind jetzt wieder am Start.
Am Sonnenaufgang quasi, ja. Oder kurz nachher, weil wir mussten leider unseren eigentlichen Termin verschieben.
Ja, richtig? Das war echt wild.
Es war wirklich wild.
Es war wild. Ne? Ich habe geschrieben so, Mann, wie komme ich vorbei? Um 12 Uhr kriege ich dann meinen ersten Anruf. Was ist das ersten Anruf? Um 12 Uhr kriege ich einen Anruf von der Schule, wo mein Kind drin ist. Dass mein Kind, ich dachte so, okay, was jetzt ist los? Hat der wie unten verprügelt? Ist was passiert? Keine Ahnung. In der jetzigen Zeit weiß er nie, aber wir kennen unser Kind ja. Er hatte extrem Nasenbluten gehabt. Also er hatte Nasenbluten gehabt, mehrmals. Und ich habe ihn abgeholt und ich habe mir echt Sorgen gemacht, was mit seiner Nase los ist. Und bin mit ihm nach Hause gegangen. Er hat gesagt, er hat ein bisschen Kopfschmerzen, ein bisschen Bauchweh. Und ich dachte so, okay, glaube ich, hat er nicht genug getrunken, hat er Hunger. Weil das sind ja auch manchmal, die Kinder können es ja schwer einschätzen, was sie wirklich haben, wenn sie sagen, die haben Bauchschmerzen oder Kopfschmerzen. Und dann habe ich das ein bisschen beobachtet, hatte keine Nasenbluten gehabt, hatte ihm halt einen kalten Tuch gegeben. Und es war halt interessant, weil manche sagen, die sollen ja den Nacken so nach hinten legen.
Ja.
Und manche sagen, ja, dann die Nase nach vorne, also ja, den Kopf nach vorne neigen.
Ja.
Und das ist die Frage, was ist jetzt am besten, ne, in dem Moment? Also du kennst dich ja wahrscheinlich besser aus. Also ich kenn's auch von beiden Seiten,
ja,
hinten oder nach vorne. Ich bin immer so einer am Waschbecken und mach dann nur so.
Dass die Scheiße da ausläuft, ne?
Ja. Und spritzt das ganze Bade voll und dann denkst du, nein, jetzt muss ich das noch alles wegwischen. Was denkst du, was da am besten ist?
Tatsächlich streiten sich da so ein bisschen die Geister, meines Wissens nach. Ich meine, ich bin auch kein Internist, ne? Du hast immer mal wieder Nasenbluten am Spielfeldrand,
ja,
oder so. Man geht eigentlich ein bisschen weg von diesem kalten Tuch in den Nacken, ne?
Ja, ist
ja
so, okay.
Schon. Und man schaut einfach, dass man quasi, es gibt diese Zellstoff Rollen eigentlich,
ja,
also diese Watterollen, und die steckt man einfach quasi, ja, wie so ein Tampon fast.
Richtig.
Die steckt man einfach rein,
ja,
und man wartet einfach, dass es aufhört zu bluten, weil man kennt ja die Ursache erstmal,
ja,
nicht. Ne? Nasenbluten kann ja durch alles und nichts kommen. Nasenbluten kann ja, man nennt es idiopathisch kommen, das heißt ohne richtige Ursache eigentlich. Eine Nasenbluten kann aber auch kommen, dadurch, dass zum Beispiel, wir haben ja dann telefoniert, weil du mich auch gefragt hast, ja, ey, so Max, was ist los? Fand ich auch super süß, weil du so gesagt hast, ja, du bist ja ein halber Arzt.
Das stimmt.
Und dein Sohn wollte auch unbedingt mitsprechen, das war
richtig,
auch total geil.
Stimmt, wo ich dich dann angerufe, ja, und dann legst du so, ja, hat er dann die ganze,
genau, hat er mir die ganze Weltgeschichte erzählt. Ja. Ist auch gut. Aber tatsächlich kann das halt, wie gesagt, einfach ohne Grund auftreten.
Ja.
Das kann aber auch kommen, weil zum Beispiel kleine Gefäßchen platzen durch zum Beispiel Niesen oder durch
so
Nasenbohren. Ne? Mhm. Jetzt zum Beispiel, man hört es an meiner Stimme, ich bin Pollenallergiker, ich muss ständig Nase putzen.
Ja.
Dadurch ist meine Schleimhaut halt sehr trockener. Mhm. Da blutet es dann auch eher mal, aber normalerweise blutet es halt, aber das ist nicht so, dass es rausläuft. Ne?
Ja.
Also wenn es rausläuft, dann sind wahrscheinlich irgendwelche Gefäße geplatzt, und bei Kindern kommt das tatsächlich häufiger mal vor. Ne?
Ja.
Ich muss sagen, ich hatte als Kind zum Beispiel wenig Nasenbluten.
Mhm.
Deswegen, ich hatte relativ wenig Erfahrung damit, aber nichtsdestotrotz muss man das natürlich beobachten und schauen, tritt es häufiger auf oder ist es eine einmalige Sache, ne?
Ja, also bei meinem Sohn ist es ja so, dass er echt viel so eine trockene Nase hat, auch nachts über, gerade im Winterzeit, ne? Wenn er dann Winterzeit ist, dann hast du öfters ja die Fenster ja zu, dann ist Heizung an, dann ist einfach das Zimmer ausgetrocknet, oder was heißt ausgetrocknet, aber es ist sehr trocken, und dann hat er einfach mal Nasenbluten. Und dann steht er mal auf, kommt er ins Zimmer und sagt, da tippt er so, Papa. Ich so, ja, ich habe Nasenbluten. Ich so, oh, oh. Und dann wachst du natürlich sofort auf.
Klar.
Bist du natürlich auf gleich auf 120, 180, so, okay, was ist los?
Was geht ab jetzt, ne?
Und dann sagt er, ich habe Nasenbluten. Ich so, jetzt ist in so einem Alter, wo ich sage, ja, dann geh doch die Nase putzen.
Wie alt ist dein Sohn nochmal?
8 Jahre.
Ich vergesse einfach immer wieder. Ja. Weiß, ich glaube, ich
beide sind 8 Jahre.
Ja, Zwillinge,
genau.
Ich weiß.
Und dann so, ja, geh die Nase putzen, was soll ich jetzt machen? So,
ja.
Aber da hat man schon auch manchmal so viel mehr Mitgefühl, weil mitten in der Nacht, dann willst du natürlich für den Sohn da sein oder für dein Kind und dann hilfst du ihm dabei und dann ist auch alles wieder gut, dann kuschelst du sonst dann, dann alles wieder
normal. Alles wieder gut, ne?
Ja.
Ja, ich meine, man muss es, wie gesagt, man muss es einfach ernst nehmen und schauen.
Auf jeden Fall.
Dass es halt wirklich nichts Ernstes ist.
Ja.
Aber solange man das beobachtet und das nicht häufig auftritt oder so.
Ja. Es gibt auch ganz extreme Eltern, die würden wahrscheinlich sofort einen Arzt anrufen.
Ja.
Und dann ganz riesen Hack-Mack machen daraus, aber ich bin da mehr der Entspanntere und denke mir so, okay, man kann ja auch googeln und erstmal schauen, bevor man dann in die Uniklinik jetzt fährt und dann dafür 5 Stunden dann Wartezimmer wartet für eine Diagnose, ja, er hat ein kleines Äderchen so offen.
Ja, genau.
Klar, dann kann es das Extremste sein, kann sein, irgendwas ist passiert, er hat eine Gehirnerschütterung und man weiß nicht, was in der Schule passiert ist. Es sind sehr viele Faktoren, aber ich glaube, man muss sich erstmal beruhigen als Elternteil und dann erstmal beobachten.
Aber dafür gibt's ja die W-Fragen. Kennst du die W-Fragen?
Nee.
Die welche? W-Fragen.
Was?
So, was? Tatsächlich, so wenn jetzt zum Beispiel sowas passiert, ne, jemand hat Nasenbluten, jemand hat Schmerzen im Arm oder sonst was, dann ist es ja erstmal so, dass man ja erstmal rausfinden muss, wieso eigentlich.
Wieso? Ne?
So, damit fängt es an und dann fragst du halt, was ist passiert, wann ist es passiert, wie ist es passiert, warum ist es passiert, bla bla bla, ja, fragst diese ganzen W-Fragen durch und dann hast du ja schon ein Gefühl, ey, ist ein Trauma dahinter gewesen, das heißt, ist dein Sohn halt irgendwie, sag ich mal, vor dem Klettergerüst gefallen und auf deinen Kopf gelandet und hat dann Nasenbluten, dann würde ich auch eher in die Notaufnahme fahren, als wenn er einfach in der Schule sitzt und seine Mathe-Hausaufgaben abschreibt gerade und dann
auf einmal tropft.
Genau, auf einmal tropft. Ne? Das ist auch
oder Stress von den Lehrern oder so, kann ja auch sein.
Was sagst du?
Stress von den Lehrern.
Ey, kann auch sein.
Unter Druck gesetzt.
Kann auch einfach sein, dass er mal richtig eine auf die Nase bekommen hat von seinem Mitschüler.
Halt den Stift richtig. Nein.
Wie früher Linkshänder. Linkshänder wurden doch umgezogen.
Wirklich?
Ja, wusstest du das nicht?
Nee.
Das war so ein Ding.
Ich bin Rechtshänder deswegen.
Ja, okay. Ja, ich bin tatsächlich Linkshänder. Und tatsächlich war es früher so, ich glaube mein einer Onkel, der ist jetzt 64 oder so, der war Rechtshänder.
Mhm.
Und früher war das quasi nicht erlaubt und dann haben die immer mit Linealen auf die Finger geschlagen, dass er dann quasi Rechtshänder wird und nicht Linkshänder bleibt. Weil Linkshänder war ja abnormal. Und weißt du, was der größte Painpoint von einem Linkshänder ist?
Was?
Neben einem Rechtshänder zu sitzen und wenn du falsch sitzt, weißt du so.
Dann warst du mal den Ellbogen, genau. Das stimmt. Das
ich hatte eigentlich immer, ich hatte,
stimmt.
Ich konnte mir immer meinen Platz aussuchen, weil ich immer, entweder du musstest neben einem Linkshänder sitzen, dass Linkshänder neben Linkshänder sitzt, oder noch viel geiler war, wenn ich mir den Platz aussuchen konnte, weil es waren fast nur Rechtshänder und ich habe immer gesagt, nee, ich stoße mich ständig mit dir, wir müssen den Platz tauschen oder ich muss mich woanders hinsetzen.
Ein Sitzplatz.
Ja, genau. Das war das Beste. Dann hast du deine Ruhe.
Ja.
Alex, was gibt's sonst so Neues? Was hast du so erlebt die Tage?
Die Tage? Eigentlich immer sehr viel. Das ist jetzt gerade bei mir, es ist jetzt gerade sportlich sehr spannend, weil wir jetzt gerade nach dem Podcast-Aufnahme haben unsere Hauptrunde ja fertig in der Pro B, in der zweiten Liga. Und dann fangen die Playoffs an. Dann fangen wir die Playoffs an.
Playoffs, Baby
in der Pro B. Also schon cool, was für eine Geschichte die Jungs alles erreicht haben. Aus 0-6 jetzt so einen Run zu haben, dass man dann in die Playoffs gekommen ist, auf dem 5. Platz zu landen. Gerade in dieser kuriosen Jahr mit sehr vielen Verletzungen, sehr viel. Ich habe das ja schon mal erwähnt. Das ist ja als Farmteam hast du ja natürlich auch sehr viele Änderungen in der Mannschaft, weil ich nicht weiß, manche Spieler spielen ja in der BBL ja mit oder sind im Kader, was ja auch wunderschön ist, das ist ja unser Ziel, dass die Jungs in die BBL kommen und dann weißt du immer erst einen Tag vor dem Spiel, okay, wer kann spielen von den Jungs und dann musst du dich halt in dieser kurzen Zeit ein bisschen die Jungs integrieren auf das Spiel, was dann passieren wird. Ja, und das ist eine Challenge für die Trainer, aber auch eine riesen Challenge für die Spieler. Die Spieler, die halt die ganze Woche mittrainieren, ne? die dann die Systeme wissen, den Gegner kennen und dann für die Jungs, die halt dann reinspringen. Die werden aber auch gut aufgenommen von den anderen Jungs. Das ist ja auch sehr wichtig, die Teamchemie. Weil wenn du keine gute Teamchemie hast, dann passiert das einfach nicht. So, und ich glaube, in den Reihen von den Jungs haben wir echt die Jungs, die auch die letzten Jahre dabei sind, die halten natürlich den Kern noch zusammen und die Neuen, die reinkommen, werden auch super integriert, weil am Ende es ist kein Ego-Ding. Es ist ja kein Tennis oder Golf spielen, sondern es ist ein Team-Basketballsport und da müssen sie alle zusammenkommen. Und das ist für mich ganz wichtig. Ob der eine der höchste talentierteste Spieler ist, aber der ist ein Vollidiot, bringt mir nichts, bringt mir und den Spielern oder dem Team nichts. Ja. Deswegen auf den Charakteren auch natürlich zu schauen, wie die Jungs sind. Aber du willst natürlich auch Dogs haben, die natürlich reingehen und für den Verein und für sich selber und für das Team kämpfen.
Ja.
Und das ist für mich auch wichtig.
Ja, es ist ultra witzig, dass du das sagst mit dem Teamsport, weil ich hatte gestern oder vorgestern einen Patienten, ne?
Ja.
Oder Patientin, mit der habe ich drüber geredet, weil ich bin doch seit meinen ganzen diversen Sportverletzungen bin ich doch unter die Golfer gegangen.
Ja.
Und ich habe, sie hat dann gesagt, ja, aber gehst du dann so allein auf den Golfplatz, ne? Und dann habe ich so gemeint, nee, Mann, ich komme aus dem Teamsport. Ich kann einfach, egal welchen Sport ich mache, ob es Rennradfahren ist, ob es Joggen ist, ob es, keine Ahnung, Golfen ist, ich kann einfach nichts alleine machen. Mir ist es so langweilig alleine, weil ich halt einfach von Kindheit an mache ich Teamsport. Ich habe Fußball gespielt, ich habe Handball gespielt. Basketball war ich auch immer sehr untalentiert, deswegen habe ich Basketball nie gespielt. Aber ja, ich habe alles Mögliche quasi gemacht, aber immer im Team. Dann hast du gar keinen Bock, wenn du halt dieses Team-Feeling mal hattest, ne, dann hattest du gar keinen Bock, einfach zu sagen, ey, ich mache jetzt so einen Einzelsport. Also klar, wie gesagt, Golf ist ein geiler Sport, aber ich könnte niemals allein jetzt einfach sagen, oh, ich gehe jetzt mal auf den Golfplatz und spiele 18 Loch oder so, weil ich würde mich langweiligen. Ich habe es mal gemacht, letztes Jahr irgendwann, da hatte ich einfach AirPods drin und habe einfach Musik gehört dabei, aber dachte mir dann auch so nach 5 Loch oder so, irgendwie allein ist es halt nicht,
nicht so.
Ja, ich finde es irgendwie ein bisschen lame, ne? Weil ich meine, wir kennen uns jetzt auch schon ein bisschen und du weißt ja, dass wir beide so zwei gesellige Menschen sind und auch einfach blöd labern müssen manchmal und dann muss halt einfach, weißt du, du hast dann mehr Spaß, wenn du halt einfach so ein paar Scherze magst oder wenn du einen schlechten Schlag hast, dann muss auch immer so ein bisschen gestichelt werden, weißt du?
Das stimmt.
Dann wirst du ein bisschen ehrgeiziger, dann spielst du meistens noch schlechter beim Golf.
Ja.
Aber
aber es ist witzig, dass du das sagst, weil ich habe letztens jetzt mit, ich habe gestern mit Zack gesprochen.
Ja.
Und seine Frau, die super nett und deep ist und sie hat gesagt, ob ich Golf spiele. Und ich sage, boah, nee, ich spiele kein Golf. What? Du bist ein Basketballer, der kein Golf spielt. Ich so, ja, ich habe jetzt irgendwie, ich war mal auf der Driving Range oder Minigolf, aber ich war jetzt nie so, ich habe mir eigene Clubs gekauft, so ein ganzes Set und so. Ich habe jetzt nicht darüber niemals nachgedacht. Ja. Klar, mich hat es interessiert, mal Golf zu spielen oder auch mal Tennis oder so. Ja. Das, was halt nichts mit dem Basketball zu tun hat. Und da hat sie gesagt, ja, geh doch mal mit Max, mit dir golfen safe. Oder mit Zack.
Ja.
Und ich dachte halt immer, okay, ja, wenn ich jetzt mit dir gehe, habe ich ja, ist der Schläger ja zu kurz.
Ja.
Und dann habe ich so, okay, dann hat sie gesagt, dann geh doch zu Zack und frag. Und ich so, ja, okay, habe ich gar nicht drüber nachgedacht. Ja. Bin ich zu Zack und ich habe gesagt, ey Zack, wir müssen mal Golf, wollen wir Golf spielen? Er so, ja klar, geh mal Golf spielen. Und ich so, okay, cool, weil wegen halt der Größe, dann könnte ich halt auch mitspielen, um einfach zu sehen, ob ich die Liebe
zu diesem
Golfspiel zu entwickeln. Und das Ding ist, bei Golf, ich bin ein ehrgeiziger Typ.
Ja.
Ich werde richtig schnell, was heißt schnell? Ich versuche ja harte Übungen und wenn irgendwas nicht gut läuft, dann einfach mal zu beruhigen und zur Ruhe zu kommen. Ich würde halt völlig ausflippen, wenn dieser Ball, wenn ich schlage, dann sagt man ja, voll!
Genau,
voll! Da will ich halt völlig ausrasten. Ne? Ich meine, ich hatte mal einen Coach, Klaus Perbers, Trainer jetzt gerade bei den Frankfurt Skyliners. In meiner Zeit, in der Jugend, er spielt auch sehr gerne Golf. Und wo ich in Bonn gespielt habe, da war ich echt jung, da war ich, glaube ich, 20 oder so. Und ich hatte mit ihm Individualtraining gehabt. Da war ich mit ihm irgendwie Golf spielen oder war mehr gesagt so sein Caddy. Und dann hat er so einen Golfschläger, ich habe noch nie sowas live gesehen. Und hat er irgendwas verkackt. Ich habe keine Ahnung, wie, was. Ja. Loch irgendwie, nichts gepaddet richtig. Ey, der war so sauer. Der hat seinen
Schläger gebrochen.
Und ich dachte so, scheiße, ist mein Coach, mit dem trainiere ich, so Individualtraining. Ja. Ich habe richtig Angst vor dem Typen dann gehabt. Ja. Ne? Und das werde ich halt nie vergessen. Und jedes Mal, wenn ich ihn halt sehe, das ist halt echt schon mehr als 15 Jahre her,
erinnere ich mich daran und sage,
ey, Klaus, kannst du erinnern? So, ja, und ist witzig. Aber mal schauen, ob ich dann nochmal zum Golfspielen komme.
Ich schwör's dir, das würdest du lieben.
Ja.
Wir können gerne mal zusammen gehen.
Ja.
Das Ding ist, das größte Problem beim Golfen ist, das machst du nicht einfach mal so schnell, weil du mal eine Stunde Lücke hast. Weißt du, was ich meine?
Ja, das ist
wenn so. Wenn du Golf spielst, dann brauchst du dafür fast, also wenn du 18 Loch spielst, dann kannst du wahrscheinlich 4 bis 6 Stunden, je nachdem wie viel auch auf dem Platz los ist.
Halt dann muss ich einen Urlaubstag annehmen.
Hey, so ist es gefühlt. Ne? Ich meine, im Sommer ist ganz geil, weil im Sommer, wenn du um 18 Uhr Feierabend machst oder so.
Um 18 Uhr? Da fängt ja bei mir die Arbeit an.
Ja. Du hast recht.
Deswegen, ich muss dann, als Jugendtrainer bist du ja nur in der Halle.
Das stimmt tatsächlich. Dann musst du deinen Spielern halt einfach mal freigeben.
Ja.
Oder sagst du einfach einmal in der Woche, ey Jungs, Montag das Training, das sparen wir uns jetzt.
Ja. Muss ich mir mal überlegen.
Da hast du andere Sachen
dazu. Dass ich auch mal ein Leben
beim
Beruf habe.
Deine Familie wird es nicht mögen, wenn du auf einmal golfst, weil da bist du einfach weg.
Okay.
Also das ist krass. Tatsächlich. Wie gesagt, diese Zeit, die du dafür brauchst zum Golfen, ist crazy.
Okay.
Du brauchst halt mindestens, wie gesagt,
so viele Stunden.
Great. Schon 4 Stunden wahrscheinlich Minimum, ja. Oder wenn du halt nur 9 Loch, also die Hälfte spielst, dann brauchst du auch 2 Stunden eigentlich mindestens. Und dann bist du ja noch nicht hingefahren, dann bist du noch nicht zurückgefahren.
Dann trinken wir ja dann auch noch so ein Hefeweizen oder so.
Auf jeden Fall, ein Bierchen danach, genau. Okay. Ich kann ja kein Bier trinken, da geht's mir dann schlecht.
Ja, ich würde da so gerne so. Eine Johannisbeerschaftschorle.
Johannisbeerschaftschorle?
Ja.
Ja? Bist du so ein Johannes?
Ja, auf jeden Fall. Ja. Also auch wenn ich jetzt essen gehen würde oder so, so eine Johannisbeerschaftschorle, das ist super lecker, weil ich dann einfach, ups.
Alles gut.
So eine Johannisbeerschaftschorle, die schmeckt einfach super lecker.
Mhm. Ich habe so einen Spezi-Fable.
Ja?
Ja.
Ich hatte früher als
Spieler.
Als Spieler, wo ich Fußball gespielt habe.
Ja.
Das war ja immer so ganz standard, normal im Wirtshaus oder da gibt's ja die Gaststätte und dann isst du immer Schnitzel mit Pommes und dann eine Spezi.
Ja.
Das ist so eine Kindheitserinnerung.
Das ist so ein Ding, ja.
Das ist so ein Ding.
Ich muss sagen, das ist total witzig, weil wenn ich mit Sportlern unterwegs bin oder so, ich würde immer super gerne den Spezi eigentlich trinken, wenn wir dann essen oder so.
Ja.
Und ich habe aber immer einfach Wasser getrunken, ne? Weil ich mir dachte, ich muss als gutes Vorbild einfach vorangehen.
Wahnsinn. Ey.
Und dann, wenn alle. Wir waren mal, ich habe meine Sportmannschaft betreut und wir waren dann in Rostock.
Ja.
Und dann sind wir essen gegangen zu einer italienischen Essenskette, sage ich mal. Und das war ein Tag vor Spieltag.
Mhm.
Und wir sitzen da dann drin und dann geht's los. Der erste ist dann irgendwie. Keine Ahnung, oder bestellt sich halt einen Cola, der nächste einen Fanta und so weiter. Dann kommen sie zu mir und ich so, ich hätte gerne eine Flasche Wasser, ne? Dann bestellt sich der nächste halt irgendwie so ein alkoholfreies Hefe oder so. Und das Ende vom Lied war, dass dann die Essensbestellung kam und einfach über die Hälfte der Mannschaft hat sich einfach eine Pizza bestellt.
Mhm.
Und ich war da so gesessen und da hast du die Hände über den Kopf zusammengeschlagen und dachte mir so, nee, Mann, das könnt ihr doch nicht machen. Ein Tag vor Spieltag.
Das also, geht gar nicht, oder?
Wir waren am nächsten Tag wieder nach dem Spiel, waren wir da, haben wir To Go bestellt.
Ja.
Und es waren im Bus einfach wieder nur Pizzakartons. Boah. Und ich dachte mir so, Jungs, Mann, das könnt ihr doch nicht machen.
Wir sind doch Athleten.
Dann habe ich es verboten.
Hast du?
Waren so richtig sauer, ja.
Nee.
Gab es bis zum Ende der Saison auf Auswärtsspielen keine Pizza mehr.
Wow.
Ja.
Aber wart ihr dann erfolgreich?
Nee, sind abgestiegen.
All den Stress, ey. Du nimmst das Genießen, Genuss von den Spielern weg.
Auf jeden Fall.
Und dann trotzdem ab.
Ja, Scheiße. Ärgerlich, ne? Ärgerlich. Ja. Alex, du hast bestimmt mitbekommen, dass eine sehr kontroverse Diskussion geführt wird, auch auf Social Media teilweise geführt wurde, über den einen deutschen Spieler in der NBA.
Den Azeer Hartenstein.
Genau.
Ja.
Es ging darum, dass ja jetzt die EM ansteht.
Mhm.
Oder ist es dieses Jahr im Sommer?
Yeah,
kann das sein?
Genau.
Ja. Und dann in 2 Jahren, 26 in L.A. ist Olympia.
Kann das also sein? Dann oder ist ja WM und dann EM. Ist immer so. EM, WM,
Olympia. Okay, aber das heißt, es ist jetzt EM?
Ja, genau. Und dann in 2 Jahren.
Ah, nee, stopp, in 28 ist L.A. 2028 ist L.A., weil 24 letztes Jahr war ja Paris.
Richtig?
Richtig? Ja, genau. Okay, dann EM, WM und dann Olympia.
Richtig.
Und seine Aussage war, korrigiere mich, wenn ich falsch bin, seine Aussage war, dass er Olympia auf jeden Fall spielen will.
Richtig.
Aber bei der EM mal schauen muss, was sein Körper macht und wie lange halt die Saison geht mit OKC.
Ja.
Richtig? OKC. Ja. Und er mal schauen muss, wie läuft es dann? Ja? Mhm. Haben wir dazu eine Meinung? Oder verstehst du auf jeden Fall die, also ich meine, aus meiner Sicht als Physiotherapeut, mhm. ich verstehe auf jeden Fall die Beweggründe und ich würde es ja. auch nicht so sehen, der spielt nur die großen Turniere, sondern mhm. ich verstehe auf jeden Fall, dass man, also sein Hauptjob einfach dieses NBA-Ding ist mhm. und er einfach schauen muss nach so einer langen Saison, weil die NBA-Saison ist ja ultra lang, ja. dass er dann halt eben schauen muss, ey, pass auf, wie geht's mir, was macht mein Körper, ne? Oft genau. plagen sich ja Spieler, das sehen halt von außen die Leute ganz selten leider, ja. oft plagen sich ja die Spieler über die komplette Saison mit, keine Ahnung, Patellaspitzensyndrom, mhm. Achillodynien, Tennisarm oder ja. diesen ganzen Überlastungssymptomen. Und wenn die dann diese Überlastungssymptome haben, dann ist halt die Frage, macht's halt Sinn, ob man, sag's mir, ob man sagt, naja, mach jetzt mal Pause mhm. oder mach halt, oder spiel halt diese EM, ne?
Mhm. Weißt du? Also ich habe drei Beweggründe. Also die erste wäre, der DBB, also der Deutsche mhm. Basketballbund und der Trainer müssen eine klare Linie halten oder eine klare Linie haben, was sie für die nächsten 4 Jahre von EM, WM und Olympia, was wollen sie von der Mannschaft? Mhm. Die können nicht sagen, ja, ich hole jetzt für die Quali irgendwelche da, für die, dann für die EM. Das war ja viele Jahre so, dass viele Spieler, die überhaupt nicht geplant sind für die WM oder EM, für die Quali wegen NBA-Spieler, das kann ich noch total verstehen. Mhm. Aber diese Commitment zu sagen, und das muss von der Liga kommen oder vom Trainer, in den drei oder so in den nächsten 4 Jahren ist nicht extrem lang.
Ja.
In den nächsten 4 Jahren zu committen, okay, diese Spieler sind, oder dieser Baustein von 8, 9 oder 10 Spielern, das sind die Bausteine für die nächsten 4 Jahre, um bei den Turnieren erfolgreich mitzuspielen. Mhm. Da finde ich, da muss der Bundestrainer und die Liga oder der DBB muss da eine klare Linie halten. Mhm. Das ist mein Punkt. Von der Spielerperspektive verstehe ich das.
Ja.
Ich verstehe zwei Seiten. Ich verstehe, dass Spieler sagen, das ist ja genauso wie in der NBA. Ein LeBron James hat da eine WM gespielt. Nie. Immer Olympia, Steph Curry. Also nicht immer, aber es ist halt, die committen sich ja auch immer für Olympia, weil das ist das größte Event. Mhm. Sportlich gesehen, das ist ein größter Event, das hat eine Historie und allen drum und dran, das ist einfach ein Muss. Dass der Spieler sich entscheiden sollte oder möchte, verstehe ich, weil Hartenstein war ja in der Zeit, wo er bei Houston Rockets war, da war er ja noch kein Baustein der Mannschaft. Da war er noch ein, in Anführungsstrichen, noch ein Niemand gewesen.
Ja.
Und er war ein Spieler, der durch harte Arbeit sich weiterentwickelt. Er war nicht das oberste krasse Talent, aber er hatte seine Qualitäten und er musste sich alles krass erarbeiten. Mhm. Ne? Bis er nach New York gegangen ist, dann hat er sein Coming-out gehabt. Da war er unglaublicher Spieler, der hatte Stats aufgebracht, war der Starting Big Man und hat sich wohlverdient diesen Mega-Vertrag bei OKC dann geholt und sind die letzten 2 Jahre erfolgreich gewesen. Und das baut sich alles jetzt auf für ihn. Und jetzt hat er eine gute Stabilität gefunden. Jetzt hat er seinen Namen, einen Riesenstempel in die NBA gebracht. Und jetzt fühlt er sich natürlich auch wohl und committed auch zu sagen, hey, ich möchte gerne die Olympia spielen. Was total für mich jetzt von meiner persönlichen Seite, 2 Seiten. Ich bin halt ein Mensch, ich würde für die Nationalmannschaft, für mein Land immer spielen wollen, mhm. egal wann. Aber ich bin jetzt nicht das Riesentalent wie ein Hartenstein. Ich bin nur in der Bundesliga gewesen. Ich habe Nationalmannschaft gespielt. Ich habe 3 EMs auch mitgespielt, was auch schön war. Und ich habe dafür alles getan und gemacht, dass ich da mitmachen kann. Ja. Ob ich jetzt bis zu Tryouts mich reingekämpft habe oder ich habe eine tolle Saison während der regulären Saison, dass ich mich da reingearbeitet habe. Und da sehe ich meinen Punkt so, okay, du solltest immer dabei sein.
Mhm.
Und es gibt dann von seiner Seite, weil, wie schon gesagt, körperlich fühlt er sich gut, er ist jetzt da stabil und ist jetzt bei der WM dabei. Der dritte Punkt ist das Körperliche. Verstehe ich, dass viele Spieler sagen, hey, die haben eine lange Saison, er hat eine lange Saison, der wird über 70 Spiele spielen und mit den Playoffs jetzt und allem drum und dran ist eine lange Saison und da wird auch natürlich eine Entscheidung von dem Verein, OKC, der DBB muss ja die Versicherung übernehmen, weil das ja sehr, sehr vieles Geld, ich weiß nicht wie viel, ob es Millionen Beträge sind, aber es ist sehr, sehr viel Geld, um die Versicherung zu bezahlen, um den Spieler zu schützen. Da verstehe ich das auch, sage ich mal, weil ich bin ja auch Sportler, wenn es meinem Körper nicht gut geht, kann ich nicht mitspielen. Ne? Deswegen in diesem Aspekt verstehe ich
das. Okay, und was ist mit dem vierten Punkt, Familie und Freizeit?
Ich weiß jetzt nicht, ob er jetzt...
Weil die Frage ist ja, wann hört seine NBA-Saison auf? Ne? Also wann ist er da quasi durch?
Also wenn es jetzt bis zum Ende gehen sollte, ist es ja bis Anfang Mitte Juni.
Okay, und wann ist die EM oder WM?
Das ist ja schon in August.
Ja, siehst du, also weißt du, was ich meine? Also man muss, finde ich, auch noch die persönliche, also natürlich ist es... sein Beruf und was auch immer, aber jetzt wird seine Familie wahrscheinlich nicht in den Vereinigten Staaten leben, so wie er zum Beispiel. Ja. Jetzt ist er da ein ganzes Jahr lang, ne? Und freut sich vielleicht auch so ein bisschen nach Hause zu kommen, zu seiner Family, zu seiner Geschwister, Mutter, Vater, Großeltern, whatever, ja. Und dann ist ja auch die Frage, naja, jetzt spielt er dann die EM oder WM, die ist dieses Jahr wo? Weißt du das zufällig auswendig?
Jetzt gerade auswendig nicht.
Nee, okay. Irgendwo, keine Ahnung, auf jeden Fall nicht Deutschland, nehme ich an.
Nicht Deutschland.
Vielleicht ist auch seine Familie bei ihm, dann ist der ganze Punkt irrelevant, ja. Aber falls nicht, dann freust du dich ja auch, gerade als junger Spieler vielleicht, hey, ich kann meine Family sehen, weißt du, ich kann nach Hause mal und kann dann mal im gewohnten Umfeld sein, auch mal meine ganzen Kindheitsfreunde vielleicht wiedersehen. Und ich finde, das ist vielleicht noch ein vierter Punkt, den man mit reinnehmen muss, dass man auf jeden Fall so sein soziales Umfeld da auch so ein bisschen nachrichtet. Ne? Ich meine, bei Dennis Schröder, da reist die Familie mit und so... Das ist ihm egal. Ne? Die kommt einfach im Chat mit rein. Seine Homies, seine Kinder und seine Frau. Und dann hat er alle bei sich, die er halt lieb hat. Und ich weiß nicht, wie es halt dann bei so einem Hartenstein oder auch bei anderen Spielern, die dann quasi für international oder für die Nationalmannschaft eben tätig sind. Ne? Mhm. Das ist nämlich, finde ich, ein Riesenpunkt. Ne? Weil zum Beispiel, wenn wir Utah Jazz nehmen, oder? Die sind Letzter.
Die sind Letzter.
Die haben ja Feierabend.
Haben den First Pick. Ja, die haben Feierabend, auf jeden Fall.
Weißt du, und die haben jetzt irgendwie 3 Monate fast, bis sie wieder anfangen.
Ja.
Also ist schon crazy dann, ne? Das ist was anderes als halt, weißt du schon.
Ja.
Okay, Alex, pass auf.
Ja.
Ich habe noch eine Zuhörerfrage, die sehr spannend ist. Ich habe es ja im Vorfeld schon gefragt und habe gesagt, du sollst dir schon mal Gedanken drüber machen.
Okay.
Und zwar, Alex, erzähl mal, wer war dein bester Gegenspieler, den du je hattest?
Der besten Gegenspieler? Also, wo ich hier in Würzburg gespielt habe, hatten wir mal die Ehre gehabt, in den Eurocup zu spielen.
Okay.
Und hatten wir gegen Valencia gespielt.
Aha.
Und dieser Spieler heißt Dorneman, also der war ein unglaublicher Spieler, also ein weißer Amerikaner auf der Viererposition.
Okay.
Und der Typ hatte mich auseinandergenommen. Also er konnte in allen Situationen, hat er gepunktet und allen drum und dran. Ich habe meinen Arsch aufgerissen, habe alles versucht, ihn aufzuhalten. Am Ende habe ich gemerkt, der war nicht mal außer Puste. Der war so smart, der wusste ganz genau, wie er sich immer bewegen musste, dass er jedes Mal gescored hatte. Und er war so schwer aufzuhalten, weil er konnte werfen, er konnte zum Korb ziehen, er konnte sich unter dem Korb aufposten, er konnte in allen Situationen sich echt gut bewegen. Und der war für mich einer der schwersten Spieler, den ich zu verteidigen hatte. Ich kannte mich an Augustin Rubit noch erinnern, der war bei Ulm, hat er gespielt, auch bei Bayern München. Ich glaube auch eine kurze Zeit bei Bamberg. Und der war einfach so kräftig und der war auch so agil und konnte sich super bewegen, dass er auch sehr, sehr schwer war zu verteidigen. Klar, ich hatte mal mit anderen guten Topspielern gespielt, gegen Topspieler gespielt, auch in der Euroleague. Da kommen schon ein paar auf der Liste, aber das waren diese zwei, wo ich sagen
würde, wo im Kopf geblieben sind.
Die sind wirklich im Kopf geblieben.
Ja, hattest du mal einen Gegenspieler, der dann in der Vergangenheit oder in der Zukunft in der NBA gespielt hat?
Auch, also PJ Tucker, der war bei Bamberg, der ist in die NBA gegangen.
Okay. Ah, der war nicht so gut?
Ja, doch, der war schon gut, aber er war nicht so krass effektiv wie jetzt die anderen und so kreativ und im Offensiven.
Okay.
PJ Tucker konnte gut werfen und er war halt so ein Tank, der war so ein Bulle.
Okay.
Aber er war nicht so agil und er konnte sich nicht so geschmeidig bewegen, so wie jetzt ein Donovan oder Augustin Rubit. NBA, ich überlege, boah, ich habe schon mit ein paar Spielern gespielt, die in die NBA gegangen sind.
Also Mitspieler auch?
Auch Mitspieler.
Ja? Also, fällt dir spontan jemand ein, oder?
Ja, also Mario Cazun, das war meine Zeit, wo ich beim Frankfurt Skylines gespielt habe, das werden viele junge Zuhörer nicht kennen.
Ja.
Das war ein Big Man, der war, mit dem habe ich gespielt, der ist in die NBA gegangen. Sonst, ich habe mit Spielern gespielt, die in der NBA gespielt haben, aber jetzt direkt mit denen gespielt und dann sind die direkt in die NBA. Klar, Maxi Kleber.
Ah ja, stimmt.
Mit denen zusammen gespielt, in die NBA. Auch Mo Wagner, bei der Alba Berlin habe ich ja zusammen gespielt. Da war er auch jung, da ist er erst zu Michigan State und dann in die NBA.
Okay.
Es waren schon ein paar Jungs dabei, auch super Top-Spieler, die in der Euroleague dann geblieben sind.
Mega.
Ja.
Okay, Alex, eine letzte Frage.
Bevor noch eine letzte, geil.
Noch eine allerletzte. Bevor wir die Folge zumachen. Wir haben das letzte Mal Riesalz getestet.
Ja, genau.
Ja, jetzt die liebe Josie hat kommentiert, dass, sie hat, glaube ich, einfach nur so Smileys kommentiert, die sehr aussagekräftig waren.
Ja.
Sie hat gesagt, du hast das Video.
Ja, habe ich.
Ich hoffe, du zeigst es mir jetzt gleich, wenn wir die Aufnahme beenden, auf Mic quasi, dass ich da noch was zu lachen habe, weil ich würde es wirklich lieben.
Willst du es von Josie sehen? Ich habe ja noch...
ja, du kannst es mir auch nach der Aufnahme.
Ich zeig's dir dann nach der Aufnahme.
Ja, okay, Alex.
Okay.
Dann allerletzte Frage beantwortet.
Ja, alle.
Dann würde ich sagen, wir machen die Folge dicht für heute.
Schade.
Schade, Schokolade.
War richtig cool.
Ja. Vielleicht sollten wir öfters die morgendliche Sonne nutzen, ne?
Ja.
Um uns auszutauschen.
Gerne. Und ich gehe jetzt in die Schule jetzt.
Du gehst jetzt in die Schule? Hast du eine...
Meine Kinder haben eine Osteraufführung. Deswegen fahre ich jetzt.
Ach, deswegen bist du heute auch so schick angezogen.
Ja,
ich habe mich schon gewundert. Hey, Alex, was ist los?
Hast du gleich mal die Kamera aufgestellt?
Genau, ja, genau. Klar.
Okay.
Okay, Alex, dann.
Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Ich freue mich drauf.
Ich freue mich auch.
Und euch Zuhörer. Ciao.
Peace. Ciao, ciao. Macht's gut.
Bis zum nächsten Mal bei White Chalk. Let's talk ball. Health and everything in between.